Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Gottes Wort für die Predigt heute steht geschrieben im ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessaloniker im 5. Kapitel. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Der Herr segne an uns sein Wort.
Amen.
Liebe Gemeinde, lauft ihr auch immer mit so einem frommen, erlösten Lächeln durch die Gegend? Die meisten anscheinend nicht. Seid allezeit fröhlich, seid dankbar in allen Dingen. So fordert es der Apostel Paulus. Vielleicht sind heute ja einige so freudig beschwingt und dankerfüllt in die Kirche gekommen. Dafür dankt unserem himmlischen Vater. Aber andere, denen es nicht so gut geht, werden fragen, warum soll ich fröhlich sein? Warum soll ich dankbar sein? Sie haben ihre guten Gründe, so nachzufragen. Da ist die Angst vor dem globalen Terrorismus und dem bevorstehenden Klimawandel, die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz, die Not in der Familie, in der Ehe, die Klage über Krankheit, die Verzweiflung über die eigene Sündhaftigkeit. Wie soll ich angesichts solcher Tatsachen fröhlich und dankbar sein? Genauso mögen auch die jungen Christen in Thessaloniki gefragt haben. Denn ihnen ging es noch schlechter als den meisten von uns. Durch schwere Verfolgungen waren viele von ihnen im Glauben angefochten, schwach und kleinmütig geworden. In den Ohren solcher mühseligen und Beladenen mag diese Aufforderung des Paulus wie blanker Hohn klingen. Wer aber die Aufforderung als freundliche Ermahnung oder Zynismus abtut, hat ihre Ernsthaftigkeit noch nicht erfasst. Es handelt sich nicht nur um eine freundliche Ermahnung des Paulus, sondern es handelt sich um Gottes Willen. Dieser Wille Gottes steht in dem Zusammenhang, dass der Herr Jesus zum Gericht wiederkommen wird. Es ist der heilige Wille Gottes an uns, dass wir so leben sollen, bis der Herr wiederkommt. Dies zeigt auch die Absolutheit der Mahnungen. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, prüft alles, meidet das Böse in jeder Gestalt. Gott fordert von uns Vollkommenheit. Er will den perfekten Menschen. Er will, dass wir ganz und gar sündlos leben. Angesichts der Tatsache, dass der Herr zum Gericht wiederkommen wird, sind diese Forderungen auch in ihrer Absolutheit angemessen. Egal, ob ich nun fröhlich und dankbar oder mühselig und beladen bin, wenn ich diese Ermahnungen als Willen Gottes ernst nehme, dann vergeht mir das Lachen. Ich muss letztendlich gestehen, auch wenn ich mich noch so gut anstrenge, ich kann es nicht. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich kann die Forderungen Gottes nicht erfüllen, schon gar nicht in ihrer Absolutheit. Ich kann nicht so sein, wie Gott es verlangt. Am Ende bleibt dann nur noch die große Verzweiflung an mir selbst und und die Angst vor dem jüngsten Tag, wenn Christus kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Aber unserer Untreue gegen Gott steht Gottes große Treue gegen uns gegenüber. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Er gibt uns nicht dem jüngsten Gericht preis. Er will, so haben wir es gehört, unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus bewahren. Dafür steht seine Treue. Diese Treue Gottes hat zwei Merkmale. Erstens, Gott vergibt, wo wir gefehlt haben. Das Verhältnis von göttlicher Treue und menschlicher Treue ist gekennzeichnet durch Gottes Treue und unsere Untreue, die Untreue der Menschen. Der erste Treuebruch des Menschen geschah im Paradies durch Adam. Dieser Treuebruch brachte weitreichende Konsequenzen mit sich. Mit ihm kam die Sünde in die Welt, die den Menschen von Gott trennt und so das Verhältnis von Gott und Mensch zerstört. Die Sünde machte es dem Menschen unmöglich, Gott treu zu sein. Wie sehr er sich auch anstrengt, der Mensch kann nicht mehr nach dem Willen Gottes leben. Er kann Gott keine Treue erweisen. Folgerichtig ist er vor Gott verloren, denn er lebt treulos. Ihm bleibt nur noch der Tod, der ewige Tod. Unsere Treulosigkeit müsste eigentlich die Folge haben, dass nun Gott auch gegenüber uns Menschen seine Treue aufkündigt und uns der Verdammnis, dem ewigen Tod, preisgibt. Das wäre eigentlich angebracht. Doch Gott handelt ganz anders. Gegen alle Vernunft bleibt Gott treu. Vielmehr verstärkt er sogar seine Treue gegen die untreuen Menschen. In Christus hat er seine höchste Treue gegen uns arme, verlorene Menschen erwiesen. Nicht wir, sondern Christus, sein eigener Sohn, muss für unsere Untreue büßen. Dies tut er am Kreuz von Golgatha. Dort am Kreuz heilt Gott unseren Treuebruch. Dort schafft Gott selbst mit uns Treulosen Frieden. Er, der durch uns Untreue verraten wurde, erlöst uns durch Christus von dem Fluch der Sünde. In Christus hat Gott seine Treue somit für uns sichtbar gemacht. Unsere Erlösung ist in unserer Taufe an uns geschehen. In der Taufe hat Gott jeden Einzelnen von uns mit Namen gerufen und aufs Engste mit Christus verbunden. Durch diese Verbindung mit Christus hat Gott das zerstörte Treueverhältnis wiederhergestellt. Da hat er Frieden gemacht zwischen sich und uns. In der Taufe hat er uns zu seinen Kindern und zu Erben des ewigen Lebens gemacht. Wenn wir nun wieder untreu werden und den Willen Gottes verfehlen, dann ist Christus unser fester Halt. Zu ihm dürfen wir kommen. Er will uns vergeben, wo wir gefehlt haben. Er will jedem Einzelnen von uns in der Beichte zusprechen: Dir sind deine Sünden vergeben. Er will durch seine Vergebung Gottes Gemeinschaft mit uns, die durch unsere Untreue immer wieder gestört wird, erneuern. Durch seine Vergebung will er uns den Frieden mit Gott schenken, der alles abtut, was uns mit ihm noch entzweit. Darum lasst uns mit unserer Untreue zu Christus fliehen und durch ihn uns mit Gott versöhnen lassen. Aber Gott will uns nicht nur vergeben, er will noch mehr. Er will uns heiligen, und zwar völlig, ganz und gar. Nichts soll an uns bleiben, was seinen Unwillen erregt. Alles an uns will er so machen, dass es seiner Gemeinschaft mit uns entspricht und unter seinem Wohlgefallen steht. Und damit sind wir beim zweiten Merkmal der Treue Gottes. Wo wir seine Vergebung und Gemeinschaft suchen, bewirkt er unsere Heiligung. Am Ende eines Beichtgottesdienstes hören wir oft den Segenszuspruch: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Wo wir aus der Vergebung Gottes und in seiner Gemeinschaft leben, da bewirkt es Gott, dass wir so leben, wie wir es am jüngsten Tag tun sollen. Seid alle Zeit fröhlich, seid dankbar in allen Dingen. Nicht wir müssen unsere Gesichtsmuskeln zu einem Lachen anstrengen, sondern Gott ist es, der dafür sorgt. Er allein tut es, dass wir fröhlich und dankbar sind. Er allein will uns heiligen, sodass unser Leben seinem Willen entspricht. Dazu nimmt er alles an uns unter seine Obhut, unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib. Seine Fürsorge umfasst den ganzen Menschen, denn nichts an uns soll verderben oder verloren gehen. Unser ganzes Wesen soll dahin gelangen, wohin Gott uns in seiner Treue haben will. Gott will, dass wir in den Himmel kommen und in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben. Und dafür sorgt Gott. Dafür steht seine Treue. Wo wir aus seiner Vergebung leben, da bewahrt Gott uns vollständig und ohne Tadel für die Wiederkunft unseres Herrn und Heilands Jesus Christus und macht es, dass wir im Gericht bestehen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Wenn ich wirklich so leben will, wie es Gott fordert, und mich nicht durch ein schmerzhaftes Lächeln verkrampfen will, dann muss ich ganz an Christus ran. Dann muss ich ganz dicht bei Jesus Christus bleiben. Denn nach dem Willen Gottes kann ich nur leben, wenn ich in Christus bleibe. Darum lasst uns die Verbindung mit Christus nicht abbrechen. Durch die prophetische Rede, durch sein heiliges Wort in der Predigt ruft Gott uns in Christus Jesus hinein. Durch sein Wort bewirkt Gott, dass wir mit Christus aufs Engste verbunden bleiben. Noch deutlicher wird diese innige Verbindung im heiligen Abendmahl. Christus spricht: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und wer so in Christus bleibt, der bringt viel Frucht. Der bleibt mit seinem himmlischen Vater im Gebet verbunden. Der lebt so, wie es dem heiligen Willen Gottes entspricht. Der wird bei der Ankunft Christi für untadelig erfunden. Ja, der wird in den Himmel kommen. Darum das Wichtigste bei unserer Heiligung ist, dass wir mit Christus verbunden bleiben. Denn durch ihn werden wir heilig gemacht. Gott selbst also sorgt dafür, dass wir alle Zeit fröhlich und in allen Dingen dankbar sind. Dafür steht seine Treue. Aber heißt das nun, dass Christen die fröhlicheren und dankbareren Menschen sind, die man daran erkennen kann, dass sie mit einem lachenden Gesicht herumlaufen? Bestimmt nicht. Auch ein Christ darf traurig sein über einen plötzlichen Tod eines Freundes, über Krankheit in der Familie oder eine andere Leiterfahrung. Aber ein Christ bleibt in seinem Leid, in seiner Sorge, in seiner Anfechtung und Traurigkeit nicht bei sich selbst stehen, sondern er wirft sie auf Christus, der die sichtbar gewordene Treue Gottes ist. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So haben wir es in der Epistel gehört. Dieser Christus, mein Heiland, ist der Anker in aller Traurigkeit und Anfechtung, sogar der Anker im Tod. Denn Gottes vollkommene Treue reicht über das Sterben hinaus in die Ewigkeit. Wenn ich mich auf Gottes Treue in Christus verlasse und aus seiner Treue lebe, dann bin ich fröhlich und dankbar. Und zwar auch, wenn mein Leben nicht nach meinen Plänen und nicht nach meinen Wünschen läuft, sondern wenn es mir schlecht geht und ich in Schwierigkeiten stecke. Denn mein Heiland, Jesus Christus, ist bei mir. Er steht mir bei. Er kennt meine Schwierigkeiten und Probleme, meine Traurigkeit. Er weiß, was für eine Not damit einhergeht. Er steckte nämlich selbst in größten Schwierigkeiten und ist selber durch Angst und Not gegangen. Er weiß sogar, was es bedeutet, sich von Gott verlassen zu fühlen und sterben zu müssen. Dieser mein Heiland ist bei mir in meinem ganzen Leben. Er geht mit mir durch großes Leid. Was auch mein Herz bedrückt, ich bin mit meinem ganzen Leben in ihm geborgen. Auch der Tod kann mich nicht mehr aus seiner Hand reißen. Denn Christus hat mich erlöst. Mein Heiland hat alles für mich getan, was nötig ist, damit ich schon jetzt fröhlich und dankbar leben kann. Dafür sei Gott Lob und Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.